Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Hallöchen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Family Fatal. Endlich mal wieder eine. Die letzte ist jetzt auch schon wieder 7 Wochen her. Und mit dabei, wie immer, mein kleiner Lieblingsbruder, der Philo. Hallo Philo.
Hallo Hugo, ich freue mich natürlich auch wieder sehr dabei zu sein und mal kurz mit dir zu quatschen. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, ich finde es auch schön, dass wir mal wieder hier beisammen sind. Und ich kann es dir nicht anders sagen, ich fand es wieder großartig, weil ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast hatte, mit dem ich mich unterhalten durfte. Dieses Mal war es nämlich Jakob Hein. Er ist Psychiater und Schriftsteller. Und also das hatte ich jetzt ja schon öfter. Der hat auch wieder so viele Bücher veröffentlicht. Ich check ehrlich gesagt null, wie zum einen die ganzen Ideen da entstehen, wenn du so viele Bücher veröffentlichst und wie du das dann noch unter einen Hut kriegst, weil er hat ja sonst auch noch ganz, ganz viel zu tun. Sein neuestes Buch ging es im Podcast auch ein bisschen, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Auch ein sehr, sehr geiler Titel. Und um schon mal kurz zu sagen, worum es ging. Es ist ein Buch, das zu DDR-Zeiten spielt und historische Ereignisse mit einer witzigen Geschichte verknüpft. Also eigentlich ein ganz geiles Buch.
Ja, und außerdem ging es auch noch um Alkohol in unserer Kultur. Ne? Jakob Hein hat ein Buch ins Deutsche übersetzt, das heißt Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise, das sich damit beschäftigt, dass unser Verhalten unter Alkohol auch kulturell bedingt ist, also jetzt nicht nur medizinisch.
Ja, und das fand ich voll geil. Also das fand ich in der Vorbereitung schon richtig spannend. Und dann ist ja das Coole an diesem Podcast, dass ich dem ja persönlich dann auch noch Fragen dazu stellen kann. Weil, dass das anders wirkt, hatte ich persönlich gar nicht so krass auf dem Schirm. Und dass ich dann mit denen darüber quatschen konnte, war sehr, sehr nice. Ansonsten muss ich aber auch sagen, meinte ich aber auch zum Jakob im Podcast, dass das irgendwie auch voll geil war, mit dem zu sprechen, weil der so, ja, ich fand, der wirkte immer so locker. Und gleichzeitig hat er so eine Zuversicht, also wenn wir über Themen gesprochen haben, ich glaube, das hat auch ein bisschen beruflich so damit zu tun, aber der hatte so eine positive Art und sieht auch immer das Positive in den Dingen. Und deswegen war das wieder cool, dass ich mich mit dem Jakob unterhalten durfte.
Ja, also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch, ne? Sehr cool. Zum Beispiel fand ich auch die Nummer mit dem Tattoo. Der Gute hat nämlich ein Tattoo, mit dem er jetzt nicht unbedingt erstmal geplant oder gerechnet hatte, aber dazu dann mehr in der Folge. Und jetzt zu meinem Lieblingsteil. Ich als dein größter Kritiker, wie man vielleicht schon bemerkt hat ab und zu, möchte ich noch auf 2 Fehler hinweisen, die du gemacht hast. Und zwar einmal direkt am Anfang sagst du einmal AWK, was natürlich für absolute Weltklasse steht. Da sagt unser Gast Jakob Hein, dass er das nur kennt als Away from Keyboard, was allerdings natürlich AFK wäre. Und auf den 2. Fehler hatte ich ja glücklicherweise schon unser Gast aufmerksam gemacht. Aber ich erwähne es dennoch nochmal, die Plattform heißt Mastodon und nicht Metadon. Passiert natürlich mal, aber soll hier auch nochmal gesagt werden, auch wenn du schon in der Folge darauf hingewiesen wurdest, mache ich das auch nochmal gerne am Anfang.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für deine konstruktive Kritik und bin sehr froh, dass du bei der Folge nochmal mit dem Rotstift drüber gegangen bist. Aber krass, das mit AWK und AFK kenne ich ja eigentlich auch, habe ich in dem Moment null gecheckt, muss ich sagen.
Vielleicht ein bisschen über den Kopf hergeflogen, ne? Aber machst du nichts, ne?
Also was mein Gast sagt, glaube ich natürlich auch sofort. Vielleicht habe ich mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Wird schon gute Gründe gehabt haben, warum mir das nicht aufgefallen ist.
Ja, du bist einfach ein höflicher Typ, ne? Und ich würde sagen, jetzt können wir schön in die Folge starten. Viel Spaß.
Hallo Jakob.
Hallihallo.
Freut mich erstmal sehr, dass du da bist. Ich habe jetzt letztens von meinen Freunden gelernt, man würde sagen, AWK, absolute Weltklasse, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und ich würde direkt...
AWK kenne ich als Away from Keyboard, also dass das so der Tipp ist, aber absolute Weltklasse nehme ich gerne.
Ja, so kannte ich es auch und dann hat das letztens einer zu mir gesagt und ich dachte, das passt ja gar nicht. Und dann hat er mir das übersetzt, dass es auch die Variante gab und die fand ich irgendwie auch ganz geil. Deswegen habe ich mir die direkt gemerkt und benutze die jetzt auch gerne. Ich würde direkt mit beginnen wir bei Adam und Eva starten, unserer ersten Kategorie. 5 schnelle Fragen. Und die erste lautet, du musst dir ein spontanes Tattoo stechen lassen. Was wäre es? Kann ein Zitat sein.
Never don't give up.
Oh, das ging schnell.
Genau.
Und wo kommt's hin?
Auf den rechten Oberarm.
Das ist mir ehrlich gesagt, das ging jetzt so schnell und konkret.
Ja.
Da war ich jetzt überrascht, dass das so schnell und konkret ging.
Es ist so, meine Kinder wollten sich ein Tattoo stechen lassen, bevor sie 18 waren. Und dann habe ich gesagt, das könnt ihr vergessen, das geht, wenn ihr 18 seid. Und also wenn wir nicht mehr zustimmen müssen. Und selbst dann sind wir dagegen. Und dann haben uns unsere Kinder, haben sich unsere Kinder gerecht, indem sie uns zu unserer Silberhochzeit ein Partner-Tattoo geschenkt haben. Und da ich das lange vorher wusste ich, also wenn ich mal ein Motiv haben möchte, dann ist es das. Never don't give up. It Is My Life war sozusagen auch mittendrin, aber irgendwie hat mir Never Gonna Don't Give Up am besten gefallen.
Aber das ist ja eine großartige Idee von deinen Kindern, das finde ich sehr lustig.
Ja, ist ein bisschen böse, aber wir fanden es aber eben dann auch, da wir unsere Kinder eher ganz gut leiden können, haben wir uns dann auch dazu überreden lassen. Also wir haben jetzt tatsächlich alle ein Partner-Tattoo. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir über 50 sowas nochmal mir antun lassen muss. War sehr schlimm und schmerzhaft.
Das klang jetzt auch, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du eins hast. Also habt ihr jetzt alle vier das gleiche oder eins, was zusammengehört?
Ich möchte darüber nicht sprechen, aber es ist auf jeden Fall, es gehört okay. Auf jeden Fall zusammen. Wir haben zu viert jetzt, wir haben das alle.
Okay, stark. Zweite Frage, stell dir vor, du müsstest auf einer Familienfeier einen Beruf vorspielen. Welcher wäre das und warum?
Oh je, wahrscheinlich am ehesten Barkeeper. Ich habe eigentlich immer ganz gerne in der Gastro gearbeitet. Ich finde, man kann den Beruf gut darstellen. Also so als Bierzapfer und so. Und ich sag mal immer, man kriegt einen Jungen aus der Gastro raus, aber man kriegt die Gastro nicht aus dem Jungen raus. Im ganzen tiefsten Herzen meines Daseins bin ich eigentlich irgendwie auch Gastronom geblieben. Ich mag das eigentlich gerne und irgendwie ja fühle ich mich da wohl, obwohl es eben ein sehr schwerer Beruf ist, sodass ich auch froh bin, dass ich das nicht machen muss. Aber habe eben so eine Sentimentalität dafür.
Kannst du dann auch so cool Cocktails mixen? Also hast du die Rezepte im Kopf?
Nee, gar nicht, okay. Überhaupt nicht. Nee. Ich kann gut kochen und kann gut backen und kann gut den Überblick behalten. So, also ich wäre mehr so für so Event-Gastro wäre ich gut. Also so wenn die Smashing Pumpkins im Olympiastadion spielen, dass ich dann sozusagen vorher weiß, wann Billy Corgan den letzten Akkord singt, damit ich dann schon 40 angezapfte Bier habe, um dann schnell 80 verkaufen zu können.
Okay, das ist stark. Du darfst mit einer historischen Figur eine Therapiesitzung führen. Wen wählst du?
Mann, oh Mann, ey, ihr habt gute Fragen auf Lager. Mit einer historischen Figur...
Tot oder lebendig, ist egal. Also bei wem würdest du gerne mal reinhören und fragen?
Warum also ehrlich so gesagt, tickt? Ja, also genau, also ehrlich gesagt, also wenn ich eine echte Therapiesitzung kriegen würde, wäre es wahrscheinlich Donald Trump. Also weil das ist halt, ich würde von dem wirklich mal eine Art von echter, also vom tiefsten Herzen kommende Auskunft zu bekommen, daran wäre ich schon sehr interessiert. Ja, also ja, das ist, bleiben wir mal dabei.
Nee, verstehe ich gut. Das würde mich auch stark interessieren. Also wenn ich den auch immer beobachte, da bilden sich auch viele Fragezeichen in meinem Kopf.
Ja, ganz genau. Also auch bei jedem, auch bei den Fachleuten, ja. Also auf jeden Fall, das ist definitiv eine interessante Fragestellung. Und Mary Trump, die ist ja auch Psychologin, seine Cousine, die hat ja ein super tolles Buch über seine Psyche geschrieben und sagt eben, letztendlich werden immer Fragen offen bleiben, weil Donald nie ernsthaft mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin Fragen beantworten wird. Und wenn ich dann das geschenkt bekommen würde, so die 50 Minuten, dann würde ich die vielleicht sogar nehmen, ja.
Verstehe ich gut. Ich finde auch, also jetzt gerade auch wieder bei den Zöllen, das ist ja beinahe nur noch absurd, das zu beobachten. Das wirkt ja wie so ein Kinderspiel. Aber es geht ums komplette Weltgeschehen. Dann mache ich hier nochmal die Zölle hoch, dann mache ich sie da wieder runter. Das ist irgendwie schon...
Ja.
Phänomenal.
Das ist, wie gesagt, das ist eben alles auch sehr viel Theaterdonner. Ich meine, dahinter passiert ja schon sozusagen die Umgestaltung von dem mächtigsten Land der Welt in ein autoritäres, wissenschaftsfeindliches und rechtsarmes sozusagen System. Und klar, mit den Zöllen ist auf jeden Fall krass, aber es ist halt wirklich auch ganz schön ein Theaterdonner, um eben auch zu übertönen, zum Beispiel, dass eben die Hälfte des Kabinetts ja praktisch in einem Landesverratsskandal verwickelt ist, der einfach nicht verfolgt werden wird. Das ist totaler Wahnsinn. Also dieses Signalgate ist wirklich, wirklich signifikant, aber es wird wahrscheinlich nicht mal zu einer Ermittlung kommen. Jeder sozusagen einen Rang darunter befindliche, jede Soldatin, jeder Soldat, der mit sowas aufgeflogen wäre, wäre jetzt schon inhaftiert. Und die Leute sind halt weiterhin Verteidigungsminister und Sicherheitsberater. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn.
Ich finde dann, das bemerke ich an mir selbst auch immer so beeindruckend, wie man abstumpft.
Ja,
total. Also ich lese jetzt Nachrichten über den oder auch über Amerika oder es können auch andere Personen sein und man denkt, ach ja, der Donald wieder und liest dann einfach weiter. Also das sind ja alles wirklich richtig dicke Dinger, dicke Fische und trotzdem denkt man sich, ja gut.
Ja, ja, genau. Warte ich
bis morgen, dann hat er ja was Neues.
Genau, was Donald Trump an so einem durchschnittlichen Dienstag macht, das hat vorherige, also Vorgänger von ihm zu Fall gebracht. Ne? Aber wie gesagt, das ist da, da müsstet ihr dann mal den Mittwoch sehen. So, das ist immer so, wie das bei dem läuft. Ja. Also ja, genau, vielleicht wäre es Donald Trump. Mir fallen noch so ein, zwei andere ein, aber also ich glaube, mich würde eher interessieren, so Leute, die so düstere Rollen spielen oder düstere Figuren sind, deren Motivation zu ergründen. Es gibt Menschen, die ich viel mehr bewundere. Also ich denke auf jeden Fall an Kurt Vonnegut oder an Billie Eilish oder also so Leute, die einfach toll sind. Jennifer Lawrence, was für eine wahnsinnig tolle Frau. Aber da hätte ich nicht das Gefühl, dass das eben therapeutisch interessant wäre, sondern ich würde die einfach nur bewundern und würde so sagen, kann ich Ihnen noch was bringen oder so? Aber ich würde eben nicht, eine Therapiesitzung sozusagen mit denen machen wollen.
Ja, mit denen dann lieber privat quatschen und mit dem Donald die Therapiesitzung.
Das wäre der Traum, wobei das mir sehr schwer fallen würde mit den Leuten. Also Kurt Vonnegut war tatsächlich mal bei uns zu Hause, aber die anderen, ich glaube, es ist eigentlich auch faszinierend schwer, mit Menschen, die so berühmt sind wie Hollywood berühmt, dann ein normales Gespräch zu führen, weil die einfach so unnormal sind. Also weil man irgendwie, also wenn die furzen, denkt man, Mann, krass, auch Jennifer Lawrence furzt, wo man sagt, ja, das ist doch aber klar. Also da wirklich so, also diese Herausforderung würde mich schon auch mal interessieren. Ich habe ein paar super, super tolle Leute kennengelernt. Ich war zum Beispiel gerade mit der von mir sehr bewunderten Nina Kunstendorf auf der Lit Cologne. Da war das auch erstmal ein komischer Moment, aber dann haben wir zusammen eine Veranstaltung gemacht und da war das dann eher so angenehm, weil es dann ganz schnell weg war, so dieses ich bin eine berühmte Schauspielerin oder so, und sondern dass wir dann eben einfach eine gute Arbeitsebene miteinander gefunden haben. Das war super toll, aber das ist halt klar, wenn man eben zusammenarbeiten kann. So.
Aber sonst ist es schon so, wenn du berühmte Persönlichkeiten triffst oder glaubst, sie treffen, also dass du glaubst, dass du sie mal treffen würdest, dass du dann schon eher so auch so einen Fanboy-Moment hättest und gar nicht so gut in ein normales Gespräch reinkommen würdest?
Ja, das ist eben sehr unterschiedlich. Ich kenne ja tatsächlich sehr bekannte Menschen, auch seit meiner Kindheit. Mein Vater war eben ein sehr berühmter Schriftsteller, ist heute ein sehr bekannter Schriftsteller, weil Schriftsteller einfach nicht mehr berühmt sind heutzutage. Aber da habe ich eben auch immer ganz viele auch namhafte Leute getroffen. Manche von denen haben mich halt nicht interessiert und dann war das schon okay. Also ich glaube, dass ich da eher, also und dann habe ich bei der Berlinale gearbeitet, um mir beim Studium Geld zu verdienen. Und da habe ich schon auch sehr berühmte Leute kennengelernt und habe so festgestellt, dass einem das gar nichts bringt. Also das ist irgendwie überhaupt nicht, das bringt einem nichts, dass man irgendwie neben Isabella Rossellini irgendwo in einem großen Hotel stehen darf. Sondern ich glaube, der Wunsch, den man hat, ist ja viel umfassender und den Wunsch können weder die armen Stars noch ich sozusagen umsetzen. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt sehr entspannt mittlerweile und denke mir halt so, ja, es ist halt so. Also ich bin eigentlich nicht so, also ich bin ja auch alt, also dadurch ist auch sozusagen so dieses Fanboy, das trifft schon nicht mehr gut auf mich zu.
Ich habe noch eine Abschlussfrage von Adam und Eva.
Ja.
Könnte auch eine schwierige sein, ich bin gespannt, ungewöhnlichste oder schwierigste oder cleverste Frage, Aussage, die dir ein Kind mal gestellt hat.
Ach, da gibt es wirklich, wirklich viele. Ich glaube, das Cleverste hat mal jemand gesagt, ja, bei Ihnen in Behandlung sind ja die, deren Angehörigen in Psychotherapie sein müssten. Und da dachte ich, clever versenkt, das ist wirklich sehr, sehr clever und sehr richtig und zutreffend. Ja, also das
Warum
war,
trifft das so zu?
Naja, das war jetzt zum Beispiel, war das jetzt eben konkret ein junger Mann, dessen Vater unbedingt in Psychotherapie sein müsste und aber da, dem das nie in den Sinn käme. Und da meinte er, ja, so ist es doch immer bei Ihnen. Und da dachte ich, ja, da hat er wahrscheinlich recht.
Stark. Ja, auf genau so eine Antwort habe ich gepocht, als ich mir die Frage ausgedacht habe.
Echt sehr gut.
Jetzt bist
ich habe noch mehrere davon, ehrlich gesagt.
Ja, wenn du willst, drop noch einen, wenn dir noch einer einfällt.
Dann hat ein Mädchen mal zu mir gesagt, ja, das ist so, ich gehe mal zwei Schritte vor und einen Schritt zurück und meine Eltern zählen immer nur die Schritte zurück und sie zählen immer nur die Schritte nach vorn. Und da dachte ich, ja, da hast du auch recht, das ist total cool. Das ist eigentlich mein Job in Kurzform beschrieben. Super toll.
Ja, das ist wirklich gut beschrieben. Ich finde das, merkt man dir auch an, wenn, ich habe jetzt ja in Vorbereitung darauf dann auch ein paar Podcasts und so gehört und ein bisschen was gelesen. Ich finde, das ist eine Sache, die ich dann sehr an dir bewundert habe. Das ist mir nämlich aufgefallen. Du hast immer so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und auch so eine Ehrlichkeit. Und selbst wenn dir schwierige Fragen gestellt werden, hast du dann immer, fand ich, so eine positive Sicht Da dachte ich mir, okay, das ist schon geil, aber es wird schätzungsweise zum einen mit deinem Wesen und auch mit deinem Beruf zu tun haben, ne?
Es ist auf jeden Fall, sollte das Teil des Berufs sein, ja. Also, weil man kriegt sehr viele schwierige Fragen im Beruf gestellt und wenn man den dann eben so wie ich 30 Jahre macht, dann hat man damit auch eine gute Erfahrung, so schwierige Fragen erstmal zu verarbeiten im Gehirn. Das ist ja oft das Problem, dass man schon eine gute Antwort weiß oder findet und dass man aber nicht darauf zugreifen kann. Genau, und das ist jetzt auf jeden Fall einfacher.
Gibt es denn Dinge, die dich auch aus der Ruhe bringen oder die dir mal Sorgen machen?
Ja, ja, absolut, ganz viele. Also, ich weiß nicht, ob wir immer so düster werden müssen, aber klar gibt es sowas. Also ich meine, der Klimawandel ist zum Beispiel auch definitiv etwas, was mir große Sorgen macht, weil ich glaube, dass wir Menschen dafür echt nicht gut zusammengebaut sind, also unsere Gehirne. Also es ist eben so ein langsames Riesenproblem, was passiert. Der Begriff Katastrophe ist eben nicht gut, weil wir Katastrophen immer so Sachen beschreiben, wo wir jetzt gerade ein Riesenproblem haben und wo wir das aber auch durch zum Beispiel eine Feuerwehr oder zum Beispiel durch den Einsatz von Tausenden von Helfern, die dann so Sandsäcke stapeln, also wo wir das irgendwie gelöst kriegen. Aber das, was da passiert, dafür sind wir nicht gut gebaut. Wir machen tatsächlich immer weiter. Wir haben also in den USA jetzt, der will jetzt wieder Kohle abbauen. Also und irgendwie haben wir, glaube ich, so ein tiefsitzendes Gefühl, es wird schon gut gehen. Und ich fliege ja auch nur ganz selten und ich fahre auch nur ganz selten mit dem Kreuzfahrtschiff und so. Das sozusagen, also das macht mir auf jeden Fall Sorgen. Ich glaube, der Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass schlechte Laune und Aggression irgendein Problem lösen werden, sondern ich glaube, gute Laune zu behalten, Ärmel hochzustreifen und zu überlegen, was macht man als nächstes, führt eigentlich immer zu Lösungen, während schlechte Laune immer eben zu weiterer schlechter Laune führt und eben oft zu auch wieder Aggression. Und genau, das ist, glaube ich, so warum ich probiere, immer mit Optimismus und Humor auch an Sachen ranzugehen, weil ich denke, was haben wir denn, wenn wir jetzt noch den Optimismus und den Humor weglassen? Also wir verlieren ja immer mehr unsere Menschlichkeit.
Ja, ich bin absolut bei dir. Ich finde gerade bei dem Klimawandel, der macht mir auch Sorgen, immer so bemerkenswert, dass es so, ich glaube, das Problem liegt ja einfach daran, dass das so weit weg ist noch. Also wir spüren es jetzt vielleicht hier und da mal im Alltag oder wir lesen was von Dürre, aber so erst, wir würden es ja erst richtig mitkriegen, wenn es dann halt schon zu spät ist. Und weil das Problem dann für viele, glaube ich, noch in der Ferne liegt, ist es eben so, dass es dann teilweise nicht angegangen wird, ne?
Ja, also es gibt wirklich ja schon Millionen Menschen, die direkt betroffen sind von den Folgen des Klimawandels, also wirklich Millionen, also die ihre Häuser verloren haben und so, also auch Tote so, die man problemlos oder die man mit wissenschaftlicher Berechtigung dem zuschreiben kann. Aber klar, es stimmt schon sozusagen, solange wir noch nicht so direkt betroffen sind, machen wir uns eben viel mehr Sorgen um seltene Randphänomene, im Vergleich dazu seltene Randphänomene, so ja, naja. Also jedenfalls, genau. Ich glaube eben nicht, dass wir mit schlechter Laune und Aggressionen gegen andere Menschen weiterkommen. Das macht ein gutes Gefühl. Man hat so das Gefühl, jetzt mache ich mal was, jetzt ist mal hier no more Mr. Nice Guy. Aber in Wahrheit lösen wir selten was.
Ja, das nur kurz abzuschließen, dann können wir wieder über positive Dinge reden. Da habe ich letztens auch wieder, als jetzt gefährliches Halbwissen, weil ich es nicht mal ganz wiedergeben kann, aber da habe ich auch Trump gesehen, der darum gebeten wird, irgendwie in Richtung Klima mehr zu machen und der antwortet wieder in so einem Zweizeiler, ja, mal ist wärmer, mal ist kälter, haben wir bald wieder. Also, ja, ist dann halt ein bisschen ärgerlich, wenn der sich darum kümmern müsste eigentlich an oberster Front.
Ja, es gibt ja auch so eine Initiative, dass man zu dem Mindestwahlalter sozusagen auch ein Höchstwahlalter zur Seite stellt, dass man so sagt, es ist halt wirklich schwierig, wenn Leute, die jetzt 78 sind, Fragen entscheiden, die in 40, 50 Jahren wirklich dann erst eine Relevanz haben.
Gibt es eigentlich psychologische Ratschläge, die du gibst, aber selbst dann privat regelmäßig ignorierst?
Ja, ziemlich viele. Also es ist ja auch immer sozusagen, also die Leute, mit denen ich zu tun habe, haben ja in der Regel ein ausgeprägtes Problem, also ein ausgeprägtes Problem in Richtung krankheitswertig. Also es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, denen ich wirklich dringend empfehle, über ihren Medienkonsum nachzudenken, weil da gibt's so Spiralen, die sich entwickeln, dass die eben sehr viel Medien konsumieren, dadurch viel zu wenig an der Sonne sind, dadurch viel zu wenig nachts schlafen, viel zu viel tagsüber, wieder weniger Sonne haben und die Depression sich fortsetzt. Und dann sage ich, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst euren Medienkonsum unbedingt kontrollieren. Überlegt euch einfach an einem ruhigen Nachmittag, wie viel Medienkonsum halte ich selber für gesund und dann guckt mal rein in eure Geräte, wie viel Medien ihr konsumiert. Das ist meistens erschreckend viel mehr, das ist meistens mehr als doppelt so viel. Aber was ich dazu sagen will, ist, dass natürlich die Leute, die mit denen ich darüber sprechen kann, sind natürlich Menschen, die wirklich ernsthafte Probleme haben und wirklich nicht mit ihrem Leben klarkommen. Und ich finde, dass auch ich weniger Medien konsumieren sollte. Ich finde, dass auch ich mehr lesen sollte. Also ich probiere ein Buch pro Woche zu lesen, würde aber auch gerne mehr lesen. Also das, ich bin, hab mir das schon auch vorgenommen und dadurch, dass ich mir das vorgenommen habe, ein Buch pro Woche, muss ich meinen Medienkonsum einschränken. Und dann gibt es eben, also so Suchtmittelkonsum, würde ich sagen, ist so das. Also es gibt eben Menschen mit Alkoholabhängigkeit, die ich berate, obwohl ich früher selber auch Alkohol getrunken habe. Und so könnte man das fortsetzen. Also ja, man berät sich da schon. Aber ich würde für mich auch in Anspruch nehmen, dass ich eigentlich nie die Position des Ratgebenden habe. Also, dass ich nie so sage, okay, pass mal auf, Zettel raus, Stift raus, ich gebe dir jetzt mal super Tipps für dein Leben, du schreibst es mit und wenn wir uns das nächste Mal sehen, hast du die alle umgesetzt oder so. Sondern mir ist schon klar, dass ich immer gemeinsam mit dem Patienten suche.
Ja, das mit dem Medienkonsum, das ist auch eine Sache, die ich bei mir im privaten Umfeld immer mehr beobachte. Also ich habe jetzt schon viele Freunde, die teilweise dann Instagram, um das jetzt mal als Beispiel-App zu sagen, löschen. Oder ich habe jetzt auch einen, der meint, das war der Gamechanger. Also er hat es gelöscht und hat mittlerweile nur noch eine Bildschirmzeit von einer Stunde oder so, weil er wirklich die größte Zeit halt darauf verbringt. Und ist auch eine Sache, mit der ich mich auch immer ständig beschäftige. Also ich brauche es jetzt teilweise, brauche ich Social Media dann auch für die Arbeit. Aber man merkt richtig, das hatte ich jetzt letztens auch wieder, weil ich eine Woche weg war, sobald man weniger dran ist, man fühlt sich tatsächlich einfach besser, ne?
Ja, na, ich habe jetzt eben, also ich war so enttäuscht von Mark Zuckerberg, also weil ich denke, also verschiedene Sachen. Erstens, wenn man eben jüdisch ist, wie kann man da eben einen Faschisten unterstützen? Zweitens, wozu ist man Multimilliardär, wenn man so wenig unabhängig ist, dass man einen Mann, von dem man weiß, dass er schlecht ist? Also ich meine, Mark Zuckerberg hat das ja mehrfach gesagt, bevor er dann in Trumps Hintern verschwunden ist. Long story short, ich habe mich auf Meta gelöscht und das war nicht schön, weil ich bin ja wie gesagt alt, dadurch war Facebook sozusagen meine Meta-Heimat. Ich hatte da wirklich eine gute Zeit, eine super Bubble, total nette Leute, viele auch kennengelernt, auch richtig so dann als Freunde kennengelernt und so. Das war nicht leicht für mich, aber ich dachte, ja, also das ist natürlich ein verschwindend kleiner Beitrag, aber wenn Tausende und Millionen von Leuten nicht bereit sind, diesen verschwindend kleinen Beitrag zu leisten, dann sagen die Leute halt, ja, why, es geht doch sowieso mal weiter. Ja. Und genau, ich bin jetzt aber eigentlich, fühle mich ganz wohl, auf Blue Sky ist da ein recht nettes Umfeld von angenehmen Leuten und viele habe ich auch wieder getroffen aus ganz alten Twitter-Zeiten. Das habe ich natürlich schon ganz lange gelöscht.
Ja, darüber hatte ich auch einmal berichtet, weil es gab auch diese Welle, dass die ganzen Universitäten und so von Meta weggegangen sind und dann die Alternativen eben mit Blue Sky und Metadon. Das fand ich auch einen großen Move, den die da gemacht haben. Du hast gerade kurz erwähnt, weil das
wobei man sagen möchte, also weil ich da gerne auch ein bisschen Werbung mache, Metadon heißt Mastodon. Das ist benannt nach dem alten.
Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Nee, ist gut, dass du es sagst. Das ist, weil ich gerade wahrscheinlich noch von Meta gesprochen habe. Nee, ist ein guter Einwand, danke dir. Sonst googeln die Leute das und finden nichts. Das wäre ja auch Quatsch.
Genau. Bitte kommt alle auf Mastodon. Das ist so eine Art wie Twitter, wo nette Leute sind. So, ja.
Und Metadon könnt ihr vergessen, weil das gibt's gar nicht. Du hast gerade kurz darüber gesprochen, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Das ist nämlich eine Thematik, über die ich auch unbedingt mit dir sprechen wollte, weil als ich das recherchiert habe, dachte ich, okay, krass, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, fand ich aber hochspannend. Vielleicht kannst du erstmal sagen, warum du jetzt keinen Alkohol mehr trinkst und das früher getan hast? Also was hat sich verändert?
Ja, ich möchte an dieser Stelle junge Menschen vor Internettrends warnen. Es trug sich eines Jahres zu, nämlich also Januar 24, dass ich einen Dry January gemacht habe, weil ich dachte so, ach naja, eigentlich ist es eben so ein blöder Internetquatsch, aber warum eigentlich? Eigentlich ist es doch gut, einen Anlass zu haben, mal einen Monat nicht zu trinken. Hatte auch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen, weil ich hatte, also ich müsste sehr, sehr lange überlegen, wann ich das letzte Mal einen Monat keinen Tropfen Alkohol angerührt habe. Dann habe ich das gemacht und es war, ehrlich gesagt, total angenehm. Dann wollte ich am 1. Februar nicht trinken, weil ich nicht so wie so jemand, der alkoholabhängig sofort am ersten Tag, wenn er wieder darf, was trinkt. Und dann habe ich irgendwie den Februar komplett mitgenommen und ja, jetzt sind wir im April 2025 und ich habe irgendwie immer noch nicht angefangen zu trinken. Ich muss es bei Gelegenheit mal wieder machen. Aber wie gesagt, also ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass Alkohol eigentlich eine ziemlich doofe, also so eine Dirty Drug ist. Ich freue mich, dass ich weiterhin Bier genießen kann, weil ich wirklich, wirklich gerne Bier trinke. Also ich trinke hektoliterweise alkoholfreie Biere, kann auch sozusagen Empfehlungen für Sorten abgeben. Also ja, und so ist es eben auch dazu gekommen. Es hängt auch ein bisschen sicherlich damit zusammen, dass ich ungefähr zu der Zeit ein Buch über Alkohol und seine Auswirkungen veröffentlicht habe. Und das hat mich natürlich auch selber beeinflusst. Also ich habe das übersetzt und ich kannte das Buch schon lange, aber die nochmalige intensive Beschäftigung damit hat mich sicherlich nochmal ermutigt, diesen trockenen Januar mal auszuprobieren. Und es war ein guter trockener Januar. Das ist der längste Januar, den ich je erlebt habe.
Zwei Sachen, weil auf das Buch wollte ich zu sprechen kommen. Einmal hast du auch mal den veganen Monat ausprobiert. Der ist ja im Januar mittlerweile auch Trend. Und vielleicht kannst du einmal sagen, was du da genau übersetzt hast in dem Buch. Also was der Kern des Buches war.
Genau, also zum Thema, also ich habe mir vor 20 Jahren habe ich mir mal das Buch Tiere essen von Jonathan Fore geholt. Ich habe mir das so kurz von der Zugreise geholt und hatte mein Buch vergessen. Und da habe ich mir in der Bahnhofsbuchhandlung Tiere essen von Jonathan Safran Foer geholt und habe gesagt, ach na, dann lese ich das mal, davon reden jetzt alle, aber ich esse danach weiterhin Fleisch, weil das ist jetzt albern. Also ich lese das Buch mir mal durch und so, dann bin ich losgefahren, habe das Buch durchgelesen, bin zurückgekommen und habe kein Fleisch mehr gegessen. Also insofern, vegan schaffe ich nicht gut. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich imkere und dass ich ganz genau weiß, dass es meinen Bienen sehr gut geht und das ist ja auch nicht vegan. Da kann man sich jetzt endlos drüber streiten, aber vegan schaffe ich noch nicht. Habe aber auch das Gefühl, wenn sehr viele Leute sich doch eher so ernähren würden mit ganz, ganz wenig Fleisch oder gar keins, wären wir entscheidende Schritte weiter und würde diesen Leuten, also jetzt die das zum Beispiel probieren, nicht unbedingt auf den Nerv gehen und sagen, ja, aber es ist noch nicht vegan. Irgendwie, also vegan mache ich, sagen wir mal, 3 bis 4 Tage die Woche, aber nicht immer. Genau. Ja, das Buch, was ich übersetzt habe, das heißt Betrunkenes Betragen in meiner Übersetzung und das hat eben untersucht, wie sich verschiedene Kulturen unter Alkoholeinfluss verhalten, weil es probiert, die Hypothese zu untersuchen, ob tatsächlich Alkohol die Psyche löst. Und das Buch kann eigentlich beweisen, oder in dem Buch können die Autoren beweisen, dass es nicht so ist. Wir verhalten uns so unter Alkohol, wie wir denken, dass sich Menschen unter Alkohol verhalten. Das ist aber in verschiedenen Kulturen völlig unterschiedlich. Das fand ich schon sehr, sehr interessant.
Kannst du ein Beispiel nennen, wie das in anderen Kulturen wirkt?
Ich kann das sogar aus unserer Kultur das Beispiel machen, wenn du jetzt eine Versuchsperson nimmst und du setzt den an 3 verschiedenen Tagen in eine Kneipe, Montag, Dienstag, Mittwoch, und du gibst ihm immer exakt die gleiche Menge zu trinken. In unserem Beispiel ist das immer dieselbe Person. In unserem Beispiel trinkt er auch immer das Gleiche und hat immer das Gleiche gegessen. So, ja, damit das soll ein guter Versuch sein. Und er trinkt eben 3 große Bier und 3 Schnaps und der ist am ersten Tag weinerlich, am zweiten Tag gräbt er eine Frau auf eine eklige Weise an und am dritten Tag ist er aggressiv, dann würden wir in unserer Kultur immer sagen, ach, der war halt betrunken. Aber das ist so interessant, weil auf der psychologischen Ebene, auf dieser ganz einfach auf dieser wissenschaftlichen Ebene, hat er jeden Tag ein völlig anderes Verhalten. Also weinerlich, traurig, depressiv sein ist völlig anders als aggressiv sein, ist völlig anders als sexuell enthemmt sein. Und insofern, wir haben so eine Kultur entwickelt, dass wir sagen, wir entschuldigen jegliches Fehlverhalten mit Alkohol und sagen immer, ja, da konnte man eben nichts gegen machen. Das stimmt einfach nicht. Es gibt Kulturen, die fangen unter Alkoholeinfluss an, gemeinsam sich zu umarmen und zu singen. Es gibt auch Kulturen, die werden prinzipiell aggressiv. Es gibt Kulturen, da wird man einfach müde und legt sich hin und schläft, wenn man Alkohol getrunken hat. Im Grunde ist es so, dass es eben sehr kompliziert ist, weil wir verhalten uns eben so, wie wir denken, dass man sich verhält. Dann wiederholen wir das Verhalten ja und dann denkt die nächste Generation auch wieder, dass man sich so verhält. Aber eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich könnten wir uns völlig anders verhalten und es ist eigentlich völlig falsch, ein ekliges Verhalten zu entschuldigen, wenn jemand trinkt, weil ich sage immer, es kann nichts rausrutschen, was da nicht drin war. Und deswegen mag ich diese Rausrutsch-Entschuldigung nicht. Das würde ich immer sagen, ach wirklich, ja, das, wenn du nüchtern bist, dann bist du gar nicht rassistisch, sondern nur wenn du betrunken bist, bist du leider rassistisch. Habe ich mittlerweile sehr große Probleme, das einfach so zu akzeptieren.
Ja, also ich fand das, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, krass, ich wusste nicht, dass das so eine stark kulturelle Frage ist. Hab dann auch direkt angefangen, mein eigenes Trinkverhalten zu hinterfragen. Also selbst als ich dann in dem Moment Alkohol getrunken habe, habe ich mir überlegt, okay, wie wirkt das denn jetzt eigentlich hier? Und denke ich gleich, dass ich dann enthemmter wäre oder so. Hab es dann auch direkt versucht, bei meinen Freunden und so ein bisschen zu beobachten, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend war, weil mir das nicht so stark bewusst war. Und habe mich beispielsweise auch gefragt, wenn Alkohol ja nicht der Enthemmer ist, für den wir ihn oft halten, was sagt das dann so über die Ausreden, die du gerade auch genannt hast, so über unsere Gesellschaft aus eigentlich?
Ja, also ich finde das alles nicht schlimm. Ich finde das total cool, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Experimente machen will, also was ja sehr häufig ist, also dass man eigentlich sozusagen heimlich in jemanden verliebt ist und dass man dann sozusagen unter so einem Alkoholeinfluss sich dann auch mal traut, der anderen Person das zu sagen oder so. So Sachen sind einfach süß und schön. Auch, dass man so das ist auch ein total nettes Erlebnis, gemeinsam so dumm zu sein oder eben nicht so auch zu sagen, komm, wir hören jetzt mal auf, hier so schlau zu reden. Und Alkohol ist oft sozusagen so dieses Startsignal davor. Jetzt sind wir gemeinsam dumm. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, und in jeder Gesellschaft gibt es solche Auszeiten. Also dass man sich einen Hut aufsetzt oder dass man das gibt bei den Amish sogar. Also die Amish, die wirklich nichts machen, die dürfen nicht telefonieren, die dürfen nichts machen. Aber die haben auch das Rumspringer, wo die dann eben so eine Auszeit haben, 2 Jahre, machen die, was sie wollen, leben dann auch meistens in den echten Städten, kommen dann wieder zurück zu ihrer Community. Ich glaube, das Problem ist da immer, wo die Grenzen und die Freiheiten von anderen verletzt werden. Also, dass wir eben sagen, ja, es ist schon okay, wenn jemand mit seinem Auto totfährt, leider war die Person betrunken und deswegen, keine Ahnung, kriegt sie irgendwie 2 Jahre lang Führerscheinentzug, wo man sagt, ja, da ist jetzt eine andere Person gestorben, 2 Jahre Führerscheinentzug ist jetzt gar nicht so eine drastische Strafe. Oder dass man eben sagt, na gut, klar, hat sich die Frau jetzt überhaupt nicht wohlgefühlt, aber der Mann war eben betrunken und deswegen ist die Hand eben dahin gegangen. Also an der Stelle finde ich es dann nicht mehr lustig. Ansonsten habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich bin auch natürlich ohne Alkohol. Ich bin auch sehr gerne dumm mit meinen Freunden. Das macht sehr viel Spaß, weil das ist ja auch ein befreiendes Moment. Wie soll ich sagen? Ich kloppe mich auch mit meinen Kindern und wir sind alle mittlerweile erwachsen und finden es halt lustig. Also, aber das ist ja einfach eine Verabredung, wo niemandem wehgetan wird.
Ja, ich habe dann an solche Szenen wie Oktoberfest und Karneval und so gedacht, weil dann oft ja danach auch geschrieben wird, ja, es war verhaltensweise ruhig. Ich fand es auf jeden Fall spannend zu lesen, wie stark das eben eine kulturelle Frage ist und dass, wenn man Alkohol trinkt, man dann automatisch denkt, man wäre vielleicht ein bisschen lebendiger oder so. Seitdem, wenn ich Alkohol trinke, frage ich mich halt mehr bei mir selbst, okay, wie wirkt das denn eigentlich gerade? Oder denke ich nur, dass das so wirkt? Also schon auf jeden Fall was sehr spannendes.
Also zum Beispiel auch so ein ganz wichtiges Ding, ne? Also bitte, bitte glaube niemand, er oder sie könne nur tanzen, wenn sie betrunken ist. Das kann nicht sein. Alkohol behindert dich beim Tanzen, weil es eben eine starke Auswirkung aufs Kleinhirn hat und deine Koordination verlangsamt. Wenn du nur trinken kannst, wenn du Alkohol getrunken hast, dann kannst du tanzen. Punkt. Und dann lass dir das weder von dir noch von irgendjemand sonst einreden. Tu es einfach und hab Spaß dabei. Also so bestimmte Sachen sind so absurd. Also so, dass man eben so sagt, ja, ich kann nur tanzen, wenn ich was getrunken habe oder ich kann nur reden. Es gibt ja tatsächlich so Studien zu Placebo-Alkohol, wo man Leuten Getränke gibt, wo die Leute überzeugt sind, sie trinken Alkohol und dann können die eben auch tanzen mit Placebo-Alkohol und können natürlich dann auch ganz entspannt auf andere Leute zugehen, wie sie denken, dass sie das nur mit Alkohol können. Also genau, das ist Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich sage ja, ich trinke zum Beispiel sehr gerne Bier und es gibt halt hervorragende Weine, die auch Alkohol enthalten, die man wirklich auf jeden Fall auch genießen soll. Mein Argument wäre immer, oder worum es mir wirklich so ein bisschen geht, ist erstens, dass es so interessant ist, so geht es mir auch wie dir. Und zweitens, dass wir eben nicht als Gesellschaft akzeptieren können, dass die Grenzen von anderen in Mitleidenschaft geraten. Das ist eigentlich nicht mehr okay. Und wenn jetzt eben irgendwie die Leute sich aufregen über die Teillegalisierung von Cannabis und gleichzeitig aber einfach wir völlig akzeptieren, dass Tausende von Menschen sterben jedes Jahr wegen Alkohol, da finde ich, ist dann wirklich eine Verhältnismäßigkeit nicht gegeben.
Voll, also ich habe dann auch mit meinen Freunden und so drüber gesprochen und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie, ich habe mich dann gewundert, weil ich dachte, okay, warum weiß ich so wenig, dass das so stark kulturell bedingt ist vielleicht dann auch noch nicht so viel von der Welt quasi mitbekommen in anderen Ländern, wenn da Alkohol getrunken wird. Aber auch, also dass da so wenig ein Bewusstsein für da ist, das hatte mich dann irgendwie nur gewundert, weil ich es dann probeweise im Freundeskreis und so mal angetestet habe und das eben viele auch nicht so auf dem Schirm hatten. Die waren auch eher überrascht, wenn du sagst, ach, kulturelle Frage.
Ja, das ist,
wirkt halt so.
Ja, das ist halt sozusagen, also es ist sehr, sehr in unsere Kultur eingeschrieben. Wir mögen das sehr. Wir auch Politiker und Politikerinnen lassen sich halt gerne, auch wenn es alkoholfrei ist, ne, die lassen sich halt gerne mit der Maskkrug eben abbilden oder eben auch beim Oktoberfest und beim Karneval und so. Und da ist immer auch das Glas Wein in der Hand. Das gehört eben dazu. Und die andere Erklärung, dieses kulturelle Quatsch, das ist halt so viel schwerer. Das ist das Problem. Es ist halt so eine komplizierte Erklärung und da hat man gleich das Gefühl, ah, da will uns jemand was verbieten oder uiuiui, ich möchte eigentlich nicht, dass du mir sagst, dass das, was ich letzte Woche gemacht habe, eigentlich gar nicht okay war und dass ich mich auch dafür entschuldigen sollte und dass meine Entschuldigung nicht lauten sollte, ich war betrunken, sondern dass meine Entschuldigung lauten sollte, es tut mir wirklich leid, das war gar nicht okay. So und das will man nicht gern hören, sondern man will gern hören, Alkohol enthemmt halt, das ist so, das haben die Leute schon vor 100 Jahren gesagt und das werden die auch noch in 100 Jahren sagen. Also wir mögen Veränderungen nicht, das macht uns unbequem. Und genau, wenn du das im Freundeskreis antestest, da gibt es eben den einen oder anderen, der dann so sagt, warte mal, du würdest mir ja damit sagen, dass irgendwas, was ich vor einem halben Jahr gemacht habe, gar nicht, wirklich nicht okay war. Oh, da möchte ich nicht gerne drüber nachdenken.
Ja, es ist eine unbequeme Veränderung, weil dann man auf einmal wieder deutlich mehr Verantwortung für sein Verhalten hat.
Danke.
Und trinken, gerade auf diesen Volksfesten oder so, ist ja oft auch sowas wie, ah, jetzt habe ich mir, hier kann ich mich mal ein bisschen in Anführungszeichen ausleben und einmal so ein bisschen den Alltag vergessen. Und das wäre dann halt schwieriger, weil die Ausrede nicht mehr gilt.
Ja, genau. Und ich würde auch sagen, ja, auf jeden Fall, das darfst du, auf jeden Fall, mach es und so und hab Freude und so. Aber genau dieses, was du sagst, du kannst auch trotzdem Verantwortung dafür übernehmen. Das macht doch trotzdem nichts oder so. Und genau, und da man konnte ja auch ganz viel nachweisen, dass diese angebliche Enthemmung, dass da unheimlich viele Grenzen weiterhin eingehalten werden, ja, also dass eben so Hierarchien beachtet werden, obwohl man ja enthemmt ist, dass eben sozusagen unbeteiligte Personen nicht angegangen werden, obwohl man ja doch angeblich enthemmt ist, also all diese Dinge, also dass diese Enthemmung, die ja dann, wenn sie eben da ist, müsste sie ja auch absolut sein und das ist sie nie, sie ist immer konditional, also sie ist immer nur eine bedingte Enthemmung. Und genau, also ich finde das so schön, wie du das sagst, dass man eben da auch ein bisschen noch in der Verantwortung bleiben muss oder dass man das noch ein bisschen mehr sich bewusst macht, ja. Also gerade eben, wenn man bei seinem Stammwirt ist, egal wie enthemmt man ist, man macht da schon auch nichts kaputt, weil man schon ja denkt, ich würde da schon auch gerne wieder hingehen, ich möchte hier kein Hausverbot bekommen.
Ja, absolut. Wir machen einen Mini-Themensprung. Das einzige Vorteil ist, wir bleiben beim Buch. Du hast ein neues rausgebracht.
Das stimmt.
Dann habe ich mich... Ja, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Und dann wollte ich dir als erste Frage stellen, ob du lange um den Titel verhandeln musstest. Und dann habe ich den Radio 1 Podcast gehört, wo du zu Gast warst. Und das war die erste Frage, die dir gestellt wurde. Das war dann ein bisschen doof, aber trotzdem, ich finde den Titel sehr geil. Warum so lang?
Ja, genau.
Das war ja nicht das erste Mal, dass du schon so einen langen Titel benutzt hast.
Ja,
scheint ja irgendwie auch ein Ding von dir zu sein.
Ja, ich weiß, genau. Ich hatte schon ein paar lange Titel. Also Herr Jensen steigt aus, war so relativ lang. Aber Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht war auf jeden Fall ein richtig langer Titel. Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Ich habe schon auch mal lange Titel. Also genau, die Idee ist eben, dass es heute sehr viele Bücher gibt, also sogenannte autofiktionale Bücher, wo eben Menschen über ihre Familie schreiben oder über persönliche Erlebnisse und so. Und dass man das ja schon sehr gerne liebt. Es gibt jetzt fantastische Bücher von Daniela Dröscher oder so. Das würde ich jederzeit lesen und das ist auch autofiktional. Aber dass manchmal die Leute eben sich auch ein fiktionales Buch kaufen wollen. Die wollen sich ein Buch kaufen, wo ihnen eine Geschichte erzählt wird. Vielleicht sogar mit etwas Glück eine schöne Geschichte. Und dieser Titel, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste, das ist eindeutig eben da weiß man, okay, wozu man eingeladen wird. Und und darauf hatten wir dann alle Lust. Und meine erste Idee war, die ich auch sehr schön fand, war Ein guter Stoff. Fand ich auch toll, einen Roman, der heißt Ein guter Stoff. Aber eigentlich setzt es voraus, dass man das Buch schon gelesen hat und dann findet man es stark. Und deswegen war Grisha so gut und das passte und der Erfolg gibt uns ja auch recht.
Absolut. Möchtest du einmal, weil niemand kann es besser als du, so grob die Handlung wiedergeben, damit die Leute wissen, worüber wir sprechen. Also wer ist Grisha und warum löst er beinahe den Weltfrieden aus?
Ja, es geht einfach darum, dass 1979 die Sowjetunion Afghanistan okkupiert hat. Das wissen eigentlich gar nicht mehr so viele Leute und dass damit die Afghanistan so ein Bruderstaat des Sozialismus war. Also es war dann sozusagen so ein Zwangssozialismus natürlich. Und Grischa ist eben so ein junger Aktivist und der kommt in die Plankommission. Die hat die Wirtschaftspläne der DDR für die nächsten 5 Jahre immer geschrieben. Und da wird er, weil er eben jung ist und noch keine Ahnung hat, wird er eben in die Afghanistan-Abteilung gesetzt. Und in dieser Afghanistan-Abteilung gibt es nichts zu tun, weil Afghanistan nichts hat, womit sie Handel treiben können. Und da forscht Grischa und sagt, na klar, gibt's was. Und zwar, die haben ja landwirtschaftliche Produkte ohne Ende. Und dann sagt eben sein Chef, ja, aber das ist Cannabis. Und dann sagt Grischa, ja, warum? Können wir doch einführen hier in der DDR. Der Westen findet Cannabis doof, aber wir müssen es ja nicht doof finden. Und dann entschließt man sich, weil die Verdienstmöglichkeiten immens sind, entschließt man sich eben Cannabis vom Osten in den Westen zu verkaufen. Und das führt halt zu riesigen Aufregungen in Bonn und in Ostberlin, weil die Bonner wollen das nicht. Sie wollen aber auch nicht Grenzstationen auf Westseite bauen. Und dann kommt es zu Geheimverhandlungen, die es ja wirklich gab, 1983 in Oberbayern. Und dann zahlt die BRD, beziehungsweise Franz Josef Strauß, der damalige Ministerpräsident, zahlt dann an die DDR 1 Milliarde. Das ist wirklich passiert, damit die DDR aufhört, Cannabis in den Westen zu verkaufen. Und das ist wirklich sehr lustig. Also ich habe mich mit dieser Idee sehr gerne, sehr lange beschäftigt und das ist einfach sehr lustig, was da eben passiert. Und ich könnte jetzt natürlich das Buch komplett erzählen mit allem drumherum, aber das ist eigentlich so ein bisschen der Kern. Und es kommt zustande, dieses Verhandlungsergebnis mit der Milliarde kommt zustande, weil die Ostseite nimmt sicherheitshalber eine Warenprobe mit. Also die nehmen 20 Gramm schwarze Afghane mit, um falls das irgendwie ein Thema wird. Und dann ist klar, dass es darum nicht geht. Die wollen den Afghanen nicht sehen. Und dann möglicherweise manipuliert eine von den Verhandlungsteilnehmerinnen was am Wildgulasch herum, um es mal neutral zu sagen. Und dadurch sind die dann in der Verhandlung, als es dann ums Ganze geht, sind die dann ungewohnt locker, die Kollegen Minister.
Das ist schon echt geil. Also ich fand, wir wollen auch natürlich nicht alles von der Handlung vorwegnehmen, weil vielleicht wollen Leute das Buch ja auch noch lesen und dann wäre es ja sinnvoll, wenn man nicht direkt alles weiß. Ich fand es so geil.
Es macht aber nichts. Das Buch ist so gut geschrieben, dass es trotzdem Spaß macht, es zu lesen, selbst wenn man alles wüsste. Es kommt auch der Name, der längste Schiffsname der Weltgeschichte kommt auch drin vor.
Ah, okay.
Sowas alles.
Also hast du dann beim Schreiben auch so Momente, wo du selbst immer herzlich lachen musst?
Irgendwie, also es hat mir schon viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich habe 20 Jahre lang probiert, diese Idee als Film zu verkaufen und dann hat irgendwann eben ein Filmproduzent zu mir gesagt, wissen Sie was, dann schreiben Sie doch ein Buch und wenn es ein Bestseller wird, verfilmen wir es. Und genau das passiert jetzt gerade. Exakt das passiert jetzt gerade.
Ey, das ist geil, weil die Frage wollte ich eigentlich stellen, weil ich fand schon, dass das auch irgendwie richtig gut als Film gehen würde.
Ich denke auch. Also es ist als Film konzipiert. Also das ist wirklich, also es ist, ich habe das 20 Jahre lang probiert, den Film zu verkaufen. Und jetzt bin ich gerade, nächste Woche habe ich Verkaufsgespräche.
Aber so lange hat die Idee schon in dir geschlummert? Dieses historische Kapitel mit einer Drogenidee zu verknüpfen.
Das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Das spielte bei mir zuerst nur auf Ostseite. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich viel lustiger, wenn die Handlung auch nach Westen schwappt. Und am Anfang waren mir die afghanischen Bauern eigentlich egal. Und am Ende sind die mir total ans Herz gewachsen. Und ich dachte, das ist eigentlich Quatsch. So wie mein erster Pitch sozusagen endete, war das dann egal. Und jetzt ist es eben so, dass eben auch denen Gerechtigkeit widerfährt und so weiter und so weiter. Der Hauptheld, der Grischa, hat sich entwickelt. Der war erst so ein verkniffener Funktionär und heute befreit er sich im Laufe des Buchs. Der wird einfach frei. Am Anfang, da gibt es so eine Biologin, die da mitarbeiten muss in dem Projekt. Und am Anfang dachte ich, dass der Grischa und die Biologin zusammenkommen, weil die beide irgendwie echt cool sind. Aber irgendwie hat es sich nie richtig angefühlt und dann findet die Biologin die große Liebe, aber es ist eben nicht Grischa. Und es hat mich alles sehr, sehr zufrieden gemacht, das Buch zu schreiben.
Also ich fand die Idee auf jeden Fall großartig, also vor allem dieses, das finde ich eh mal beeindruckend, jetzt hast du ja eh schon 400.000 Bücher geschrieben, also ich kam gar nicht mit, als ich die ganzen Titel da mitbekommen habe, dass dir dann auch nochmal so eine coole Idee einfällt, also ich mag das irgendwie immer, wenn so historische Ereignisse da noch mit was Fiktivem verbunden werden, deswegen, wer Lust hat, kann sich das Buch ja gerne mal angucken. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und dann würde ich, wenn du Lust hast, jetzt zum Abschluss noch zu unserem Quiz kommen.
Auf jeden Fall. Quiz liebe ich.
Das ist sehr gut. Es ist ein kurzes Quiz, es sind vier Fragen.
Einer der Höhepunkte meines Monats ist immer das Kneipenquiz. Ich bin im Team.
Ist das einmal pro Monat?
Bei mir ist es leider nur einmal pro Monat. Ich könnte es wöchentlich machen, aber es ist ja so eine Goodwill-Sache, unkommerziell. Und genau, ich bin im Team, die lieben und wir gewinnen immer alles.
Ja, ich wollte gerade fragen, weil meine Einschätzung wäre auch, dass du das sehr gut kannst. Das stimmt dann wahrscheinlich, ne?
Ich bin so, genau, also genau, ich habe ein T-Shirt, was von Wikipedia ist, also als Teamsponsor so.
Das ist geil. Das finde ich sehr lustig. Ja, großartig. Ich fange mal an, vielleicht kannst du hier auch direkt so performen. Zumindest ist es ein Thema, mit dem du dich schon mehr auseinandergesetzt hast. Wir haben auch gerade drüber gesprochen, es ist Alkohol.
Damit kenne ich mich wirklich gut aus.
Okay, erste Frage. Was war der Hauptgrund für die Prohibition in den USA von 1920 bis 1933? A. Gesundheitliche Bedenken, B. Einfluss der Frauenbewegung oder C. religiöse Überzeugung?
Wow, sehr gute Frage. C. Religiöse Überzeugung.
Okay, ich drehe mal um. Der Hauptgrund für die Prohibition in den USA von 1920 bis 1933 war der Einfluss der Frauenbewegung, die Alkohol als Ursache für soziale Probleme wie häusliche Gewalt und Armut identifizierte und sich für ein Verbot einsetzte, um das Familienleben und die gesellschaftlichen Bedingungen zu verbessern.
Also ich wusste es nicht, es ärgert mich, aber das ist ja wahnsinnig toll. Also es ist ja so interessant das hätte ich, super. Also ehrlich gesagt müssten die Frauen damit heute nochmal anfangen, weil das ist ja wirklich aktuell. Toll. Aber stört mich nicht, dass ich es nicht wusste.
Aber spielst du so auch beim Quiz? Weil dann, ich habe, das ist wieder diese positive Art. Du weißt die Frage, dann freust du dich wahrscheinlich, weil dann hat dein Sponsor auch gewirkt. Und wenn du es nicht weißt, freust du dich, dass du was Neues gelernt hast, ne?
Also das jetzt zum Beispiel, ich kann auch kaum glauben, ne? So mit 53, dass ich über das Thema Prohibition was Neues lerne, das finde ich wirklich geil. Also, das freut mich wirklich.
Stark. Ich finde es auch großartig. Frage 2. Wie viel Prozent Alkohol hat ein typisches Glas Bier im Vergleich zu einem Glas Wein? A. Weniger als Wein, B. Gleich viel, C. Hängt von der Biersorte ab. Das ist eigentlich einfach.
Nein, ehrlich gesagt hängt es von der Biersorte ab. Dazu kann ich eine kurze... Wein? Ja, doch. Also Wein hat nicht immer mehr. Ich kann eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe in Belgien, mal gekocht für eine große Gruppe von Menschen. Das war total geil. Ich sollte keine Lesung machen, sondern irgendwas anderes. Goethe-Institut Brüssel. Also ich fand es so toll. Und er hat gesagt, was wollen Sie denn da machen? Da habe ich gesagt, ich würde kochen. Und da habe ich Pizza gekocht. Naja. Und dann habe ich so ein Kochbier mir an den Start genommen und habe dann immer so Swaggy Swag, immer so, also nur so 0,3 so ein Bier getrunken. Und dann habe ich am Ende vom Kochen war ich ganz schön so angesoffen. Dann dachte ich, wow, dieses Kochen ist ja eben dann doch anstrengender, als man denkt. Und dann habe ich auf das Bier geguckt und das hat einfach 12% Alkohol. Hängt von der Biersorte ab, 100%. Und ich würde die Antwort auch durchkämpfen wollen.
Okay, weil ich gebe dir voll recht. Das Einzige, was mich bei der Frage irritiert, ist das Wort typisches Glas Bier. Deswegen bin ich froh.
Dann ist es definitiv, hat Wein doppelt so viel. Also okay. Wein hat ungefähr 11-12% und Bier hat typischerweise 5%.
Gut, dann schauen wir mal. Also so oder so, eigentlich ist A und C richtig, nur B ist falsch.
Genau, weil eigentlich ist die Frage dann falsch gestellt, wenn man sagt, hängt von der Biersorte ab, aber dann sagt typisches. Also ja, sag mal, was die Antwort ist.
Ich gebe es weiter an die Redaktion. Antwort A, weniger als Wein. Ein durchschnittliches Bier, ich glaube, das war damit dann gemeint, hat etwa 4-6% Alkohol, während Wein in der Regel zwischen 9 und 14 liegt.
Genau, ja.
Aber du hast natürlich voll recht, so ein Starkbier, das zimmert dann auch nochmal.
Ja, und da gibt es also in Belgien, die sind ja sozusagen, die haben ja kein Reinheitsgebot, da gibt es Sachen, die sind wirklich meine Güte. Also und dann, wie gesagt, so 0,3. Und man hat ja dann diese Bierkonvention, dass man so weiß, 0,3 Bier kann ich jederzeit trinken ohne ein Problem. Und dann hatte ich die getrunken und war echt ganz schön durch, ja.
Ja, wenn du das nicht auf dem Schirm hast und dann danach hörst, weil du denkst, ey, da 2 Bier, was ist denn das? Und dann guckst, huch, ja gut, dann weißt du, woran es liegt.
Ja, ja, und gerade auch, wenn es eisgekühlt ist, dann ist ja sehr angenehm beim Kochen, so was Eiskaltes zu trinken, aber dann merkt man es noch mal weniger, ne? Heute, durch diese lange Nicht-Trinken-Phase, ist es heute auch so, dass mir Biere manchmal super alkoholisch schmecken. Ich denke dann immer, oh, hat da jemand heimlich einen Schnaps reingekippt, weil er weiß, so, ja, naja. Aber los, komm, letzte Frage. Oder ist es schon letzte? Oder?
Vorletzte.
Ja.
Laut einer Studie des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung waren im Jahr 2022 in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen alkoholabhängig. Davon waren 1.058.000 Männer und 767.000 Frauen. Es gibt allerdings deutlich regionale Unterschiede. In welchem Bundesland werden besonders viel Alkoholabhängige verzeichnet? Das könnte auch eine tricky Frage sein, wenn ich hier die Antworten sehe. Bayern, NRW oder Mecklenburg-Vorpommern?
Ich glaube, es ist Bayern. Ich glaube, dass überall zu viel getrunken wird. Genau, man könnte jetzt Mecklenburg-Vorpommern denken, aber ich glaube, dazu gehört ja auch eine Diagnose und eine Versorgung. Und ich glaube, das ist in Bayern tendenziell besser, sodass ich jetzt auf Bayern gehen würde. Da wird auch sehr viel getrunken, also das ist ja klar.
Ja, dass da so viel gesoffen wird, habe ich auch im Kopf. Die einzige Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, ob die dann auch schneller, weil das kulturell irgendwie nochmal mehr dazugehört, dann auch sagen, dass sie alkoholabhängig sind oder ob das dann nicht länger dauert, bis das diagnostiziert wird.
Ich frage mich eben, ob es in Mecklenburg-Vorpommern genügend Menschen geben würde, also genügend Anlauf und Ansprechpartner geben würde, um das eben Barmer-relevant eben feststellen zu lassen. Also ob ich die Diagnose F10.2 Alkoholabhängigkeit auch bekomme. Ich glaube, das ist in Bayern leichter, da Zugriff zu den Ressourcen zu bekommen.
Da merke ich den Quizspieler. Ich drehe mal um und schaue nach. Mecklenburg-Vorpommern.
Verdammt.
Hier ist leider nichts mit Erklärung. Also gut, dann braucht man theoretisch auch keine Erklärung, aber dann wäre ja vielleicht trotzdem, wie das prozentual oder so zusammenhängt, jetzt spannend gewesen. Aber gut, ist C. Aber es werden in Bayern wahrscheinlich trotzdem mehr sein, das ist ja klar.
Also klar, das ist ja einfach ein viel bevölkerungsreicheres Bundesland, aber also wie gesagt, kein Bundesland kann sich eigentlich bei dem Thema entspannt zurücklehnen, sondern es ist wirklich ein Problem und es ist auch wirklich ein Problem, dass unsere Politiker das so abkulten. Also das ist schon okay so, also ich finde so, dass man eben auch mal gemeinsam diese Auszeit hat oder so, aber das so abzukulten, so als Teil der Kultur betrunken zu sein. Ja, dieses Jahr beim Oktoberfest waren ja recht wenige Vergewaltigungen oder so. Also das tut schon weh, ja. Also da wachsen echt in mir Fragezeichen.
Ja, das ist das, worüber ich danach gedacht habe, als ich das Buch gelesen habe, was du übersetzt hast. Also ich habe nicht das komplette Buch gelesen, aber dann mich damit beschäftigt. Ich hatte genau diese Ausreden im Kopf, weil letztens war ja auch wieder Karneval, dass das eigentlich vergleichsweise relativ ruhig war.
Ja.
Und man sich dann darüber freut. Es ist ja auch schön, dass weniger passiert ist, aber trotzdem hat man wieder genau das mit der Ausrede, dass man schon im Vorhinein damit rechnet, dass das überhaupt passiert.
Genau, das ist so wie mein Onkel, der immer Weihnachten hat ja manchmal 2 Kilo abgenommen. Und zwar lief das dann so, dass er gesagt hat, na guck mal, normalerweise nehme ich Weihnachten 5 Kilo zu. Dieses Weihnachten habe ich nur 3 Kilo zugenommen, habe ich ja eigentlich 2 Kilo abgenommen.
Das ist großartig. Yeah. Das ist stark. Okay, letzte Frage. Welcher Anteil der 18- bis 24-Jährigen in der Generation Z verzichtet laut Statistik auf Alkohol? A25, B50, C75?
25%. Mehr sind es, glaube ich, leider nicht.
Okay. Wobei ich da ist mir letztens ein Post auf Instagram oder so begegnet, dass die zumindest, dass das immer weniger wird, ne? Also man trinkt, glaube ich, immer weniger Alkohol, gerade auch die jüngere Generation, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich das falsch wiedergebe.
Ja, kann gut sein, aber dieses bewusste Verzicht, also ich würde schätzen 25%. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt so bei Dopaminsystemen sind, also Suchtsystemen und so, es ist halt schon so, die Generation ist dann zu einem signifikanten Anteil leider abhängig von Social Media. Ja, also das ist echt so ein bisschen der Wettbewerb TikTok versus Bier, wo ich mittlerweile so denke, boah, ich weiß gar nicht, was ich deutlich giftiger finde.
Ich gucke, Antwort B, 50%.
Wow.
Die Entscheidung vieler junger Menschen, keinen Alkohol zu konsumieren, wird häufig durch ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein erklärt, aber auch mit Wunsch nach mehr Kontrolle, in Klammern in Zeiten sozialer Medien begründet. Aber gut, wäre jetzt ja auch... Also, guck mal, die Frage weg.
Ich bin begeistert. Hätte ich nicht gedacht. Also, habe ich auch nichts dagegen, aber das ist mir auch neu. Absolut. Dass 50% sagen, I don't drink, ja, kenne ich nicht so.
Also, ist großartig, wäre aber auch immer die Frage, das muss man natürlich auch sagen, welche Statistik das jetzt ist, ne? Also, das ist ja auch immer bei Statistiken
eine spannende
Frage. Aber erstmal gut. Nehmen wir erstmal so.
Quelle Internet,
genau. Ja.
Nehmen wir gerne hin.
Damit wären wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich habe, weil ich das immer so schön fand, ist jetzt eine große Frage, wenn dir nichts spontan einfällt, auch kein Problem, aber da du immer so schöne Sachen sagst, noch als Abschlussfrage, gibt es ein Lifehack oder irgendein Tipp, den du allen mit auf den Weg geben würdest, egal ob 7 oder 77?
Oh Gott, das sind so Fragen, die Psychologen und Psychotherapeuten und Schriftstellern gestellt werden und wo ich sozusagen dreifach überfordert bin. nee. Da fällt mir so irgendwie spontan in dieser Quatschsatz, Sorge dich nicht, Liebe. Das ist ja auch der Titel vom Lieblingsbuch von Charles Manson. Nee, also doch, mein Lifehack ist natürlich genau wie mein Lieblingsspontan-Tattoo, never don't give up. Ich glaube, das ist das, was ich allen mitgebe.
Das ist geil, ja, besser können wir nicht enden. Das ist großartig, das nehmen wir.
Okay.
Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hatte großen Spaß, das war ein sehr tolles Gespräch und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Danke dir.
Danke, wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.